Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone und den günstigen Frühjahr-Angeboten.
Ich habe mir halt gleich gefragt, okay, wie geht das mit dem Daten? Also es geht überhaupt nicht ums Äußere, sondern allein um den Charakter, ne? Weil das Äußere sieht ja nicht, oder?
Ist wie Blind Dating eigentlich.
So ein bisschen, oder so, oh, ich find's voll sexy, wie du den Blaster hältst oder so. Ja, Lisa, vor kurzem war ja die Star Wars Celebration und wie ich ja auch auf Instagram gesehen habe, hast du die News fleißig verfolgt. Worüber hast du dich denn am meisten gefreut?
Ich habe mich, also wie du schon gesagt hast, ich habe, glaube ich, am Freitag, am ersten Tag von der Celebration, bestimmt 3 Stunden diesen Livestream geschaut, den es gab. Ich dachte, da waren nicht, glaube ich, die crazysten Sachen, aber schon so ein paar coole so Panel-Sachen und so. Und insgesamt vom Wochenende, ich glaube, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass wieder Star Wars-Filme angekündigt wurden. Also es war ja schon vorher im Gespräch auf jeden Fall, dass da noch wieder was kommt. Aber es wurde ja ein bisschen vernachlässigt jetzt die letzten Jahre zugunsten der Serien. Und ich weiß gar nicht, auf welchen Film ich mich am meisten freue. Was ich überraschend fand, ist, dass Rey zurückkommt. Und ich freue mich tatsächlich darauf zu sehen, wie sie dann den Film um sie herum machen werden, weil ich definitiv finde oder der Meinung bin, dass es sich lohnt, noch einen Film zu machen, weil ihr Charakter in der Sequel-Trilogie ja leider so ein bisschen, ja, da hätte man einiges besser schreiben können, finde ich. Deswegen frage ich mich.
Nicht nur bei Rey,
aber ich habe da jetzt letztens auch wieder so ein bisschen was gelesen und war so, oh, da waren so viele vertane Chancen. Anyway, ganz anderes Thema, können wir einen ganz anderen Podcast drüber machen. Da freue ich mich mega drauf und ich habe mich generell bei der Star Wars Convention super darüber gefreut, wie happy alle waren. Also vor allem, ich hatte so vor allem das Gefühl, die Leute, die jetzt ins Live-Action gekommen sind oder gezogen wurden, also so Genevieve O'Reilly, die Mon Mothma spielt und Katie Sackhoff, die Bo-Katan spielt, die waren irgendwie so glücklich, da zu sein. Und die haben auch die ganze Zeit gesagt, dass sie sich voll freuen, dass die Fans sie jetzt quasi auch in Live-Action-Form aufgenommen haben und das hat man irgendwie auch gemerkt, dass sich die Fans auch gefreut haben und da war so viel positive Energie und manchmal ist das Star Wars Fandom ja so ein bisschen, also im Internet teilweise so ein bisschen toxic auch und ich fand so bei dieser Celebration waren so alle so glücklich. Das fand ich schön. Ich weiß nicht, ob du das auch so aufgenommen hast, Fabian.
Nun, ich war faul und ich habe natürlich ursprünglich gedacht, so eigentlich musst du da ja auch irgendwie die Livestreams covern, aber dann habe ich gesehen, dass du da fleißig gepostet hast, dann habe ich gedacht, naja, wenn irgendwas Wichtiges passiert,
bei Lisa in der Story gucken.
dann gucke ich einfach bei Lisa in der Story und dann bin genau. Ich up to date. Ja, aber ich glaube, Star Wars Celebration kostet doch Eintritt, oder? Dementsprechend werden da wahrscheinlich eh nur die Hardcore-Fans hingehen und ich glaube, dann bist du auch so invested, dass du dann, also dass das auch alles Kritische komplett ausgeschaltet wird. Aber
Fun
das wollte ich gar nicht sagen.
Ja, bitte. Ich muss einen kurzen Fun-Fact dazu machen. Und zwar habe ich am Freitag geschaut, also auch wirklich ein bisschen durch Zufall, weil ich habe irgendwie auch ganz vergessen, dass es den Livestream gibt. Und dann bin ich am nächsten Tag nach London geflogen und habe aber erst am Freitag realisiert, dass ja die Convention in London war. Und ich habe sogar noch geschaut, ob es Tickets gibt. aber dann war, ich glaube, dann stand irgendwie auf der Webseite, dass das so, dass man das zugesendet bekommt. Muss. Ich glaube, für Montag hätte es noch Tickets gegeben. Aber ich war so, oh, Lisa, du bist jetzt in London, du kannst das nicht einen Tag von deinen paar London-Tagen. Also könntest du schon, aber ich war so, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Ich glaube, es hätte auch nicht funktioniert, aber ich war am selben Ort und ich habe auch einige Leute gesehen, die eindeutig zur Celebration hingegangen sind oder wiedergekommen sind. Also ich habe auf jeden Fall mindestens einen Twi'lek gesehen und so ein paar Leute mit ganz viel so Convention-Merch. Also das wollte ich noch kurz einwerfen. Jetzt kannst du deine Eindrücke schildern.
Ja, das wollte ich eh fragen, ob man da überhaupt so als Normalo hin darf oder ob man da auch dann in Kostüm, in Positur sich stellen muss.
Ah, ich glaube, man kann auch mit so einem Star Wars Shirt da hingehen, glaube ich. Also ein Kollege von uns ist, glaube ich, auch da gewesen, Dan. Und der hatte, glaube ich, war auch, glaube ich, nicht verkleidet.
Ah, okay.
Soweit ich weiß.
Na gut, dann hätte es da ja gar keine Ausrede gegeben für dich,
nee,
Lisa.
Aber wie gesagt, ich glaube, da gab's so, man hätte das irgendwie im Vorhinein sich da so einen Pass zuschicken lassen müssen und war ein bisschen zu kurzfristig dann leider. Ja.
Ich fürchte auch. Ja, worauf ich mich sehr freue, ist genauso wie bei dir auch die 3 neuen Filme. Mhm. Und ich weiß gar nicht, sie reden ja jetzt erstmal nur von 3 Filmen. Irgendwo habe ich allerdings auch schon wieder von 9 Trilogien gelesen. Mhm. Aber ich meine, es ist jetzt erstmal nur von 3 neuen Filmen die Rede, ne? Von einem Film, der 25.000 Jahre in der Vergangenheit spielt. Dann ein Film, der, hast du schon gesagt, der halt die ja, in der Zukunft oder dann, ja, ist es die Zukunft, ist es die Gegenwart, man weiß es nicht, man weiß es nicht, halt der dann halt so spielen tun soll, wenn Rey halt so am Gange ist und den Jedi-Orden neu gründet. Und dann wird es ein Film von Dave Filoni geben, der so die ganzen Storyfäden von seinen Live-Action- oder Realserien dann zusammenführen soll. Also der Ahsoka, die Storystränge von Ahsoka, von eventuell The Mandalorian und von Skeleton Crew alles dann in einem großen Crossover-Event bündeln soll. Zumindest heißt es das so und das klingt schon sehr interessant. Ja, worüber freue ich mich am meisten? Also, ich finde, es hat so alles seine Vor- und Nachteile oder alles so sein Appeal, aber alles auch immer so kleine Kritikpunkte. Zum einen eben das mit Rey ist auf der einen Seite spannend, weil es geht halt in die Zukunft, da wissen wir noch gar nichts, da ist alles neu, da können sie quasi machen, was sie wollen. Endlich mal nicht das Imperium 2.0. Naja, wer weiß, wie die neue Republik es dann schon wieder verkacken wird.
Ja. Wir können doch nicht so weiter. Ich meine, die Story ist doch wirklich auserzählt. Die können doch nicht schon wieder jetzt eine neue Erstordnung oder Imperium oder was. Also ich meine, sie können es wahrscheinlich schon, aber ich fände, da wäre ich wirklich negativ überrascht, wenn es wirklich wieder so eine Blaupause wird von. Es ist wahrscheinlich einfach so ein Circle of Life, dass es immer wieder so ein neues Imperium geben muss.
Ich hoffe es nicht. Also auf der einen Seite ist das irgendwie interessant, auf der anderen Seite, nun ja, Rey, da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen. Also die Figur hat halt tatsächlich nicht so viele Leute überzeugen können. Und mich überzeugt die Figur eigentlich auch nur deswegen. Also irgendwie so, mein Bauch sagt, Rey ist irgendwie eine sympathische Figur, aber das liegt zu 80% an der Schauspielerin Daisy Ridley. Das liegt null an der Figur, wenn die irgendjemand anders spielen würde, der ein bisschen weniger Charisma hätte, dann würde mich die Figur, glaube ich, nicht so interessieren. So, das ist das eine. Dann haben wir eben diesen Crossover-Film von Dave Filoni. Auf der einen Seite finde ich diese Marvelisierung von Star Wars nicht so geil. Auf der anderen Seite, aber ich glaube, da reden wir eventuell am Ende dieser Folge drüber, hat das natürlich trotzdem, wenn man irgendwie schon ein bisschen tiefer in der Materie ist, klingt das schon richtig cool, was da eventuell geplant sein könnte. Ich will jetzt da noch nicht so viel verraten.
Cliffhanger
an dieser Stelle. Ja, Cliffhanger. Und dann das andere ist eben, dass Moment, jetzt muss ich ganz schnell, wie heißt der Regisseur noch? Das ist der Film von James Mangold, der ja auch Logan unter anderem inszeniert hat. Und auf der einen Seite klingt das super interessant, also weit in der Vergangenheit, das heißt auch hier wieder kein Imperium, keine Skywalker. Es soll so quasi die Origin-Story der Macht sein, also der Erste, der dann tatsächlich, oder die Erste, Entschuldigung, die Erste vielleicht könnte es ja auch sein, die dann die Macht tatsächlich nutzen wird. Das könnte ganz interessant sein. Auf der anderen Seite, wenn die Macht ja wirklich so etwas ist, dass das Leben im Universum im Innersten zusammenhält, das uns alle umgibt und uns alle durchdringt, gibt es da überhaupt so jemanden, der das als allererstes genutzt hat? Ist es nicht sowas, ne, sowas,
ich was sie von... Ich habe mich gerade gefragt, quasi, ob sie dann in der Version dann so ein bisschen mehr mit diesem Mystischen gehen oder ob sie halt irgendwie die Midichlorianer noch einbauen müssen oder ob sie es dann, ich glaube, sie werden es wahrscheinlich ein bisschen wegerklären oder so, aber ob quasi wie die Macht dann erzählt wird, so, das würde mich schon interessieren.
Ja, genau das Gleiche hat ja auch Eve von Moviepilot befürchtet, dass es so ein bisschen so Entmystifizierung geben könnte. Und das ist natürlich nicht so geil. Also im Prinzip ist ja die Macht an sich, also die Erklärung der Macht gar nicht so spannend, sondern eher das, was du mit der Macht machen kannst. ich meine, sie haben natürlich schon ein bisschen, also sie haben tatsächlich in den Animationsserien, also Clone Wars zum Beispiel, schon sind sie sehr tief in die Materie eingestiegen und in den Mythos die Macht. Also zum Beispiel gibt es da ja eine Folge ganz am Ende, in der Yoda sich auf eine Reise gibt, auf eine mythologische Reise, um so ein bisschen so die Hintergründe der Macht zu erkunden und dann natürlich dann auch so das Plothole zu fixen, so warum gibt's eigentlich in den Prequels keine Machtgeister, aber in der Originaltrilogie gibt's so viele.
Ja, weil er das dann so rausfindet und so, ne?
Ja, genau. Und So, und da frage ich mich so ein bisschen, okay, aber wie tief wollt ihr denn da reingehen? Und das könnte ziemlich quatschig werden.
Das finde ich auch generell immer so ein bisschen, wie du ja schon meinst, mit der Marvel, was hast du gesagt?
Marvelisierung.
Marvelisierung. Ich finde, einerseits bin ich immer so, ich freue mich voll, dass, keine Ahnung, einige Charaktere mehr Spotlight bekommen, man noch so ein bisschen was erfährt. Aber ich finde, in manchen Fällen bei Geschichten, also da auch bei so alleinstehenden Filmen, ist es irgendwie auch schön, wenn so ein paar Sachen so der Vorstellungskraft überlassen werden. Also, dass nicht alles so auserzählt wird, sondern dass man sich selber dann halt Gedanken machen kann. Und da weiß ich nicht, ich meine, es gibt immer noch genug Sachen, wo man selbst so ein bisschen seine Fantasie, seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Aber ja, weiß nicht, vielleicht wird da auch zu viel dann rausgehauen. Aber ja, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es klingt auch alles so ein bisschen neuer. Und vor allem jetzt mit den Filmen, ich glaube, außer, na gut, okay, Rogue One hing ja nicht so richtig mit, also ich meine, es hing insofern mit der Skywalker-Saga zusammen, dass das Ende halt ja quasi nahtlos übergeht in Episode 4.
Genau.
Und Solo ist halt Han Solo. Also ich glaube halt, dass die Filme dann noch sich noch ein bisschen mehr abkapseln können. Und wir haben ja nun jetzt inzwischen wirklich genug über die Skywalker-Familie gehört in Filmen.
Genau, also ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt für ein neues Kapitel aufschlagen werden. Mhm. Auf der anderen Seite wird es ja wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis wir da den ersten Star-Wars-Film zu sehen bekommen. Wobei ich glaube, der nächste Slot ist 2025, ne?
Ja, und ich habe mich gerade an das
Star-Wars. Dezember 2025. Ja. Und das ist ja schon auch wieder in 2 Jahren. Und wenn wir mal uns so vor Augen führen, was für Blockbuster-Produktionen das sind, so viel Zeit ist das gar nicht. Nee. Aber naja. Wir bleiben gespannt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir sind Lisa Oppermann, Moderatorin und Redakteurin von GigaTV Mac.
Hi, ich habe ja schon 10 Minuten geredet, aber egal. Hallo nochmal.
Hallo. Und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. Ja, ihr habt es auch schon gehört, denke ich mal. Wir haben hier über 10 Minuten lang schon über Star Wars geredet und wir könnten, glaube ich, noch deutlich länger reden. Aber definitiv. Wir wollen in dieser Folge nicht allgemein über Star Wars oder über die Zukunft von Star Wars reden, zumindest nicht jetzt zu Beginn, denn wir wollen jetzt erstmal über The Mandalorian reden. Konkret über die 3. Staffel von The Mandalorian und natürlich auch über das große Staffelfinale, das wir beide jetzt vor dieser Podcast-Aufzeichnung noch schnell angeschaut haben. Und wir wollen euch da unsere ersten Eindrücke geben und auch so groß über die 3. Staffel reden, über die Stärken der 3. Staffel, aber auch über die leider vielen, vielen Schwächen und was wir da davon halten und so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt, kleine Spoilerwarnung zu Beginn, wenn ihr also die 3. Staffel noch nicht komplett zu Ende geschaut habt, dann müsst ihr euch gefasst machen, dass wir hier den einen oder anderen Spoiler raushauen. Allerdings noch nicht zur letzten Folge. Da wird es dann nochmal eine gesonderte Spoilerwarnung geben. Also das heißt, wenn ihr das Finale noch nicht geguckt habt, könnt ihr trotzdem schon mal hier in den Podcast reinhören. Ich werde da auch nochmal eine Spoilerwarnung für geben. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in die Shownotes gucken. Da steht dann ja alles genau drin.
Gut, dass du es nochmal sagst, weil ich war auch gerade so, muss ich auch selbst aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen was verrate. Aber ich konzentriere mich.
Okay, ich glaube, wir kriegen es hin. Bin mir sicher. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Langsam wird es Frühling, die Jahreszeit für Neues. Wenn ihr euch nach dem Frühjahrsputz belohnen wollt, wie wäre es mit den Frühjahrangeboten von Vodafone? Hier gibt es doppeltes Datenvolumen bei gleichzeitig 20% Rabatt und unschlagbar günstige Handy-Deals. Zum Beispiel das Galaxy S23 für nur 1 Euro, wodurch ihr im Angebotszeitraum mindestens 390 Euro sparen könnt. Voraussetzung ist ein Vodafone-Vertrag ab Gigamobil S. Mehr Infos zu den Handy-Deals und zu Frühjahr findet ihr im Vodafone-Shop und über den Link in den Shownotes. Und damit raus aus der Werbung, zurück ins Star-Wars-Universum. Und man macht das ja so schön, man geht vom Allgemeinen ins Konkrete, vom Großen ins Kleine. Deswegen erst einmal so die ganz unverfängliche Frage, wie gefällt uns denn eigentlich die 3. Staffel? Also ich darf schon mal vorwegnehmen, die einzelnen Folgen sind auf IMDb insgesamt schlechter bewertet als die einzelnen Folgen von Staffel 1 und Staffel 2. Aber nun, das ist ja die allgemeine Meinung. Wie ist denn unsere Meinung, Lisa? Wie gefällt dir denn jetzt die 3. Staffel, wenn du mal zurückblickst? Wie ist so da dein Bauchgefühl?
Ja, irgendwie alles so ein bisschen Chaos, diese Staffel, muss ich sagen. Ich fand sie sehr durchwachsen, also wirklich folgenunabhängig. Also die letzten beiden Folgen zum Beispiel fand ich richtig, richtig gut. Ich glaube Folge 2 war das, hat mir auch richtig gut gefallen. Dann gab es so ein paar mittlere Folgen. Die Lizzo-Folge gab es ja noch, die fand ich, glaube ich, nicht so schrecklich wie ganz viele andere, aber es war so ein bisschen...
Ich auch, by the way, ich fand sie auch nicht so schlimm.
Nee, aber ich finde einfach... Auch noch mal drüber reden. Ja, genau. Was ich insgesamt von der Staffel finde, also ich kann ja mal so ein paar positive Sachen sagen, also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass wir mehr die Mandalorianer gesehen haben und dass sie, wie sie zusammenarbeiten und so ein bisschen mehr über den Mythos und die Geschichte und sowas gehört haben und ja, nochmal auch mehr Bo-Katan. Ich glaube, da reden wir auch später noch drüber, aber generell mag ich sie als Figur super gerne und ihre Dynamik mit Mando. Aber ja, es gab, ich finde, irgendwie hatte ich, glaube ich, generell einfach Pacing-Issues, also so Probleme mit so dem Aufbau der Staffel und was die Geschichte der Staffel ist. Also was ist der Fokus der Staffel? Irgendwie genau. Hatte ich vor allem nach den ersten zwei Dritteln war ich gefühlt in jeder Folge so, ah, das ist das Thema der Staffel. Ah, nee, jetzt fokussieren sie sich darauf. Ah, nee, darauf. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, die haben sich so ein bisschen, also die ShowrunnerInnen haben sich so Gedanken gemacht und dachten so, boah, am Ende, und dann sehen die Zuschauenden, das alles gehört zusammen und alles ist verknüpft. Aber ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen zu sehr verrannt, ein bisschen zu sehr minutiös gedacht. Ich weiß nicht, du scheinst das auch so zu sehen, Fabian, höre ich da so.
Ja, also ich glaube, die zweite Folge, das war ja die in den Minen von Mandalore, du hast gesagt, die hat die gut gefallen, mir hat die nicht so gut gefallen, ebenso die Folge 4 war das, glaube ich, aber auch genauso wie du sehe ich das auch so, dass es so ein qualitatives Auf und Ab war, es gab da schon einige recht gute oder ja, ordentliche Folgen und dann auch wieder Folgen, wo ich mir denke, okay, was will uns der Künstler, die Künstlerin hier mitteilen? Genau. Denn generell ist es der fehlende rote Faden, genauso wie du es auch schon gesagt hast, vor allem im Vergleich zu Staffel 2. Denn, also du hast es genauso, also dieses, darauf wird es hinauslaufen, ah, nee, offensichtlich nicht. Zum Beispiel Ende Staffel 2, also beziehungsweise erste Folge, ja, ist ja im Prinzip das alles nochmal aufgewärmt, nämlich Din Djarin oder Mando, wie wir ihn ja auch ab und zu nennen, ist in Ungnade gefallen von seinem Clan oder von seiner Sekte. Und ich habe jetzt gedacht, ich Naivling, das ist also der große Bogen der Staffel.
Das habe ich auch mal irgendwann gedacht, ja.
Also ja, okay, jetzt muss er sich auf eine gefährliche und lange Reise begeben und dann unter großen Anstrengungen seinen Ruf wiederherstellen. Ja, Pustekuchen, das wird alles innerhalb von der einer Folge, nämlich witzigerweise gleich der nächsten Folge, alles wie erreicht. Ja. Und ich so, WTF, was soll das denn? Ich dachte, das ist jetzt der große Bogen, der große Plan, aber nee. Also wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit Staffel 2. Staffel 1, muss man ja ehrlicherweise sagen, war ja mehr so Case of the Week.
Ja, so Monster also, of the Week, genau. Ja.
Okay, Monster of the Week, Planet of the Week.
Adventure of the Week.
Alles of the Week. Und insofern kann man das vielleicht eher mit der Staffel 2 vergleichen. Da war es ja schon so ein relativ klares Ziel, nämlich Grogu mit den Seinen, in Anführungszeichen, also mit den Jedi wieder zusammenzuführen. Und fast alle Folgen, es gab so vor allem am Anfang der Staffel, war das noch so wie in der ersten Planet of the Week mäßig. Aber ansonsten war das schon so aufeinander aufgebaut und auch logisch aufeinander aufgebaut, sodass du gedacht hast, okay, alles klar, ich verstehe die Schritte, die diese Staffel macht. Und ich kann verstehen, wie das aufeinander aufbaut, beziehungsweise dann rückblickend auch so, okay, es musste genau so kommen. Und in dieser Staffel ist es jetzt ganz anders. Also wir haben zum Beispiel diese Lizzo-Folge, die du genannt hast. Mhm. Ich muss mal einmal in meinen Aufzeichnungen blicken, weil ich kann mir das alles nicht merken. Das war ja die sechste Folge. Episode 6, das war ja die Folge mit den ganzen Cameos von Jack Black, von Lizzo, die ich gar nicht kannte. Insofern
Christopher Lloyd.
Und das war mehr schon wieder so Planet of the Week mäßig. Also ganz am Ende, ja. Und dann haben wir zum Beispiel wo der Rebellen-Captain das Shuttle von Moff Gideon findet. War das in derselben Folge oder war das?
Das war in Folge 5, weil nämlich ich dann dachte, boah, jetzt kommt's raus, wer von wem ist das Beskar und ist es Sabine? Und dann kam nämlich die Lizzo-Folge und es war was komplett anderes und ich saß da, wieso ist an dieser Stelle jetzt eine Filler-Folge? Ich will jetzt wissen, was mit diesem Raumschiff ist.
Richtig, also Episode 5, der Pirat, da ganz am Ende, jetzt finde ich es auch wieder in meinen Aufzeichnungen, findet eben Captain Teeva die angegriffene Fähre von Moff Gideon. Und wir sehen diese falsche Fährte mit dem Beskar-Stahl. Da hatte ich ja noch gedacht, das ist vielleicht von irgendeiner bösen Figur dort platziert worden. Ist ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass so von so einer Superrüstung so ein Teil abbricht, aber whatever. Anyway. Egal, dass das da so also ganz offensichtlich platziert wurde, um eben eine falsche Fährte zu legen, stellt sich heraus, also ja, aber nein. Insofern. Ja. Und es ist halt die fünfte Folge in einer Staffel, die 8 Folgen hat. In der fünften Folge, also im letzten Drittel, noch ein Mysterium aufzubauen, ist echt ein bisschen schwach. Und was können wir vielleicht mal drüber reden? So, was ist uns so wichtig an einer Mandalorian-Staffel? Denn ich denke mal, da gibt's auch wieder ganz viele andere Meinungen. Es gibt bestimmt viele, die diese Staffel 1, Monster of the Week, die das gern hatten.
Also ich muss sagen, ich finde an sich ist auch ganz cool, so Serien in dem Stil, aber das ist irgendwie nicht das, was ich vom Star Wars-Universum so war. Oder ich fand, also irgendwie bin ich vom Star Wars-Universum so gewohnt gewesen, dass man halt so eine Story hat, die sich auch über mehrere Filme zum Beispiel erstreckt. Und deswegen fand ich es persönlich eigentlich ganz, also ich habe so ein bisschen drauf gewartet, dass es so eine übergreifende Story gibt und war dann ganz froh, dass Staffel 2 in die Richtung gegangen ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir schon wichtig an einer Mandalorian-Serie. Und generell halt auch, dass ich das Gefühl habe, man weiß, wo es hingeht, weil ich glaube, das ist aber auch noch so ein bisschen übrig gebliebene Angst von der Sequel-Trilogie, dass man, da war man ja auch am Anfang so, okay, das ist die Geschichte, oder beziehungsweise es war ja auch einfach am Anfang ein bisschen Copy-Paste. Und dann war es ja so auch komplettes Chaos. Und ich glaube, deswegen will ich einfach nur dieses Gefühl der Sicherheit, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben und über die Charaktere und wo die Story hingeht, wo die Charaktere hingehen und dass es so einen Zielpunkt gibt. Mhm. Und ich weiß nicht, in Staffel 3, ich frage mich echt so ein bisschen, was die gemacht haben oder ob die irgendwie so ein bisschen die beide Konzepte aus den der ersten Staffel und der zweiten Staffel irgendwie zusammenbringen wollten.
Mir ist jetzt in dem Moment was eingefallen. Und zwar, du erinnerst dich doch noch, es sollte doch noch eine Serie geben, Rangers of the New Republic.
Stimmt.
Die ist ja erst auf Eis gelegt worden, weil die Hauptdarstellerin Cara Dune hat eben, Moment, ist das ihre Figurenname oder heißt sie wirklich so?
Nee, das ist die.
Ich glaube, der Figurenname heißt so, ne? Aber wie heißt denn die Schauspielerin? Gina Carano. Hat sich sehr unglücklich auf Social Media geäußert. Sie hat unter anderem den Holocaust relativiert. Das ist ein absolutes No-Go, das macht man nicht. Und dementsprechend ist sie dann auch unzeremoniell gefeuert worden und damit ist auch die ganze Serie gestorben, denn wenn die Hauptfigur eben nicht mehr dabei ist, dann ergibt auch der Rest keinen Sinn. Und ich glaube, also du weißt es ja auch, es wurde dann gesagt, so ja, wir hatten uns da schon ordentlich was überlegt, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil wir bauen die Storybeats einfach in andere Serien ein, wie das Buch von Boba Fett oder The Mandalorian. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber nur meine Interpretation, da müsste man vielleicht noch ein paar Insider-Quellen abwarten. Vielleicht liegt das daran, dass sie einfach so Storybeats aus anderen Serien oder Storybeats, die ganz woanders hätten sein müssen, in die Serie eingebaut haben und dass es sich deswegen so unorganisch und unrund anfühlt.
Ja, das könnte sein, weil irgendwie hatte ich, wie gesagt, echt das Gefühl, manche Sachen wurden zu schnell erzählt und zu schnell wegerzählt, aber dann gab es auch wieder so gefühlt so ein bisschen so Folgenverschwendung. Deswegen kann es halt sein, dass sie so ein bisschen das da, was sie sich überlegt haben, da reingesprinkelt haben. Ich meine, sie haben ja auch einfach, um die Staffel weiterzuerzählen, quasi Mando-Content ja in Boba Fett rein verlagert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch, das haben sie ein bisschen als Vehikel genutzt. Es ist alles schon sehr spannend. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen der Grund ist, warum das Ende von dieser Staffel so ist, wie es ist. Dass das so ein bisschen zusammenhängt, aber ich will jetzt natürlich nicht spoilern, deswegen rede ich später darüber. Ja. Aber es könnte gut sein, das ist eine gute Theorie, dass es daher kommt.
Ja, mal sehen. Also wenn wir jetzt so jemanden wie Marco mit dabei hätten, der würde das wahrscheinlich dann gleich busten. Ja, aus irgendeinem Grund, den mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber egal. Also was macht denn eine gute Staffel aus? Also mir hat auch so ein bisschen die Spannung gefehlt. Die Spannung kann, wie wir das schon gesagt haben, eben daher rühren, dass es so ein klares Ziel gibt, dass es so stringent erzählt ist. Es kann aber auch eben, die Spannung kann daher kommen, dass es ein Mysterium gibt zum Beispiel, das am Anfang irgendwie aufgebaut wird und wir wollen einfach wissen, wie wird dieses Mysterium aufgelöst. Bekanntestes Beispiel ist zum Beispiel Dark von Netflix, ja. Was passiert da in dem Ort? Wo sind diese Kinder? Wo verschwinden die Kinder hin? Was passiert da? Das ist irgendwie spannend und deswegen bleiben wir am Ball. Und hier bei The Mandalorian wird auch das nicht so wirklich gemacht, wie ich schon gesagt habe. Das Mysterium wird irgendwie so im letzten Drittel aufgemacht und dann auch relativ schnell gelöst. Das war auch ein bisschen seltsam. Aber was ansonsten ja noch uns am Ball bleiben kann, sind eben starke Figuren oder interessante Figuren. Wobei da würde ich, glaube ich, das würde ich jetzt eine kleine Klammer drum setzen und das eventuell später noch drauf zurückkommen. Denn jetzt wollte ich mal sagen, jetzt haben wir so ein bisschen schon drüber geredet, so okay, was so das grobe Gerüst, was ist so das Problem von der Staffel, wie sehen wir das? Und jetzt würde ich mal ein bisschen gerne tiefer mit dir da reingehen. Und zwar, welche Folge gefällt denn dir eigentlich am besten? Hast du da jetzt schon so ein Gefühl?
Ich glaube tatsächlich das Staffelfinale.
ja, ganz langweilig. Ich auch, ja.
Ja, aber weil es da wirklich, ich saß beim Staffelfinale so angespannt vorm Fernseher, wie, glaube ich, bei wenigen anderen Mando-Folgen, weil ich glaube, ich bei den meisten Folgen zuvor immer das Gefühl hatte, dass alles schon irgendwie gut werden wird. Und inzwischen, ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, die investiert wurde, oder einfach halt dann doch an dem, wie ich da denke, dass die Story vielleicht weitergeht, hatte ich echt Angst um ein paar Figuren und war extrem nervös und war wirklich, und dann dachte ich so, ja, das ist wirklich interessant, dass es in dieser Staffel so einige Folgen gibt, die so wirklich an einem vorbeigehen und dann gibt's halt diese eine Folge, die mich auf jeden Fall aus diversen Gründen, also wegen diversen Elementen voll gecatcht hat. Aber wie gesagt, 7 fand ich dann auch schon ganz cool, also die Folge davor. Und ja, ich mochte ja Folge 2, weil ich es irgendwie ganz cute und cool fand, dass Grogu so seine eigene Mission bekommen hat. Und ich fand das Setting auch ganz cool und die Rettungsaktion. Aber nee, als Favorite würde ich schon, ja, vielleicht ein bisschen langweilig, wie du sagst. Jetzt haben wir beide Staffelfinale anscheinend.
Ja, aber macht ja nichts, weil ich wollte noch ein bisschen dann das Gegenteil beleuchten, nämlich das am wenigsten. Und da habe ich etwas rausgesucht, das nennt sich die But and Therefore Rule von Trey Parker und Matt Stone. Mhm. Und zwar sind die beiden, kennen wir als die Schöpfer von South Park. Und die haben mal in einem Interview erzählt, sie haben da so eine Regel entdeckt. Und zwar muss man zwischen den Storybeats, also Storybeats, um das jetzt mal sehr zusammenzukürzen zu sagen, sind halt wichtige Handlungsstränge oder wichtige Handlungspunkte. Man muss zwischen diesen Storybeats, da darf nicht und stehen, sondern deswegen und besonders wichtig aber. Also ist jetzt sehr abstrakt, aber ich versuch's mal jetzt an einem Beispiel von Andor klar zu machen von der ersten Folge. Also wir erinnern uns, Cassian betritt ein Bordell auf der Suche nach seiner Schwester. Er will den Planeten verlassen, aber er wird von 2 Mitarbeitern des Primor-Sicherheitskonzerns gestellt, die er dann erschießt. Deswegen wird Inspektor Cyril Khan auf den Fall aufmerksam. Cyrils Vorgesetzter weist ihn an, die Morde als Unfall auszuweisen. Aber Cyril setzt sich drüber hinweg und sucht nach dem Täter. Deswegen und so weiter und so fort. Also verstehst du, so dass, dass es hier so auch immer Umbrüche gibt und dass sich der Ton ändert und dass sich die Dramatik ändert. Und wenn ich jetzt, es tut mir leid, dass ich ein bisschen auf dieser zweiten Folge rumhacken muss, aber ich hab's mir da ist es mir halt, in dieser zweiten Folge ist es mir besonders aufgefallen. Und zwar, ich nenne es mal das und dann erzählen. Also, Mando betritt die Gewölbe unter Mandalore, aber auf seinem Weg wird er gefangen genommen. Deswegen holt Grogu Hilfe. Und dann, ja, gehen
fehlt das Aber,
los.
Oder?
Und dann fehlt das Aber, weil dann kommt Bo-Katan mit nach Mandalore und dann befreit Bo-Katan Din Djarin und dann zeigt Bo-Katan Din Djarin die Minen von Mandalore, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist mir so ein, ja, und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Mir fehlt da so die Dramatik in der
Folge. Aber ist das nicht, wäre das eigentlich quasi, Mando will die Minen finden, aber er wird gefangen genommen?
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ach so, am Anfang. Okay. Also es ist nicht, also was ich damit sagen will, es ist nicht immer so. Es gibt diese Aber, deswegen Erzählweise natürlich auch in den Mando-Folgen, ist es auch so ein bisschen Interpretationssache. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, dass und dann ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als deswegen, also passt doch alles. Also, aber nochmal zusammengefasst.
Das ist eine Aneinanderreihung an und Duns, die du zu
Ja, genau.
Fährst.
Also mir fehlt die dramaturgische Fallhöhe. Mir fehlen diese Brüche in der Geschichte, wo es auf einmal nicht so läuft, wie die Helden und Heldinnen das wollen und wo sich die Geschichte vielleicht in eine andere Richtung dreht, sondern es ist alles sehr geradlinig und das, was unsere Helden sich so in den Kopf gesetzt haben, das klappt dann meistens auch so. Und das ist so einer der Gründe, warum mir die dritte Staffel nicht so gut gefällt.
Ja, obwohl die aber die anderen Staffeln doch eigentlich auch, also da ich hatte da auch immer so ein relativ großes Sicherheitsgefühl. Ich muss sagen, ich habe die jetzt noch nicht wieder gerewatcht. Ich habe witzigerweise vor 2 Tagen oder so eine random Folge aus Staffel 1 geguckt. Diese Folge, wo Mando mit, ich weiß nicht, dieser einen Twi'lek-Frau und diesen mit diesen Hörnern auf dieses Gefangenenschiff, glaube ich, geht, um irgendwas zu holen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das ist diese quasi ein bisschen horrormäßige Folge, wo am Ende dann alles rot wird und Mando dann quasi so aus den Schatten kommt und die alle nacheinander so cherrypickt und dann entweder einsperrt oder umbringt. Und da war ich auch so, ja, erstmal ist mir aufgefallen, so völlig anderer Erzählstil oder völlig andere Art und Weise. Also da war es noch dieses Ding erst so halt dieser Bounty Hunter und es ist noch mehr dieses Western-Element drin. Und aber dann, da war ich halt auch so, ja, okay, ich weiß jetzt, okay, ich habe es natürlich auch schon geschaut, aber beim ersten Mal war mir irgendwie auch schon klar, dass jetzt da zum Beispiel Mando nichts passieren wird. Also ich glaube, deswegen war Mando auch immer so ein bisschen, also die Serie, so ein bisschen meine Comfort-Serie im Star Wars-Universum, weil ich irgendwie, das war, ist so eine von diesen Serien, wo ich weiß, es wird immer alles gut. Das ist nicht immer gut für die Geschichte, aber manchmal gut für mein Wohlbefinden. Und jetzt aber in Staffel 3 finde ich aber dadurch, okay, es ist wieder, ich mache eine neue Kurve. Es gab ja in den ersten beiden Staffeln, wie du, glaube ich, schon meintest, immer mehr Stakes in dem Sinne, dass halt ja Grogu sozusagen abgegeben werden musste und dass Grogu nichts passieren darf und so. Und diese Stakes, also diese, wie sagt man das auf, wenn man deutsche Wörter benutzen möchte?
Die dramaturgische Fallhöhe.
Genau, ja, die Fallhöhe.
Der Einsatz.
Der Einsatz, genau, das suche ich, ist ja so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass Grogu sozusagen über Boba Fett dann, also die Serie, wieder zurückgekommen ist sozusagen. Und deswegen, das war vielleicht nämlich dann auch ein Problem von der dritten Staffel. Es gab keinen offensichtlichen Einsatz oder keine so eine offensichtliche Gefahr. Also es gab einfach, also ich finde einfach, die Fallhöhe war, glaube ich, deswegen vielleicht nicht so groß. Und deswegen, um auch wieder den Bogen zurückzuschlagen, fand ich Folge 8 am besten und ja, am schlechtesten weiß ich gar nicht. Folge 2 ja nicht, aber es gab...
Wie hat dir die Folge gefallen, wo sie das Kind von Paz Vizsla retten?
Das war so eine in Ordnung Folge. Ich glaube, welche Folge, also erstmal, was ist das für ein Planet, wo ständig irgendwelche Viecher kommen und die Kinder wegschleppen? Können die da, gibt's nicht irgendwie so andere Orte, wo die Mandalorians besser hingehen können? So ein paar geheime Orte, oder kennen die alle nicht und nur der eine Rebellionsdude kennt die? Ich weiß es nicht. Anyway, ich fand so ein bisschen nichtssagend diese Piratenfolge mit wie hieß er, Shard,
Gott, King Shard, oder?
Nee, dieser Piratendude halt, wir den dann gesehen haben, da dachte ich mich auch am Anfang der Staffel so, oh, jetzt kämpfen wir wohl gegen Piraten diese Season.
Gorian Shard hieß
der. Gorian Shard, genau. Und der wurde ja auch recht schnell abgeräumt. Und was ich mega verwirrend fand, war diese Convert-Folge, die Folge, wo wir auf Coruscant waren, weil, das war die Folge, ne, wo der, nee, warte, war's nicht.
Dritte Folge, glaube ich. Lass mich einmal, ich muss ganz manuell analog hier. Folge 3, der Bekehrte, da ist der Anfang noch mit Bo-Katan und Mando. Also genau. Du erinnerst dich vielleicht, die Burg von Bo-Katan wird zerstört und sie retten sich dann in den Hyperraum und dann wird der B-Story-Strang auf Coruscant aufgemacht mit Dr. Pershing.
Genau, und die Folge, also ich fand es bis dahin gut und dann kam dieser Pershing-Strang und ich war so, da war wieder so ein neuer Moment, aha, das ist also die Geschichte der Staffel. Und ich finde, jetzt am Ende der Staffel gibt es für mich noch weniger Grund, dass dieser Story-Strang existiert hat, ehrlich gesagt.
Ja, also deswegen, das war sehr seltsam, das hat halt so ein bisschen, ich habe halt gedacht, sie wollen da dieses, Moment, wie nennen sie es in der Folge 7, haben sie es gesagt, Project Necromancer, also genau. Der Projekt Totenbeschwörer. Ich habe halt gedacht, das wäre so das große Ziel, aber wir haben ja in der Folge gesehen, dass es darum gar nicht geht, sondern um was ganz Neues, was ich jetzt noch nicht sagen will, was ich jetzt Spoiler, noch nicht verraten will.
Spoiler.
ich glaube, dass das reißt auch so wieder so ein Problem von der Serie an, die The Mandalorian eigentlich schon immer hatte. Und zwar, The Mandalorian ist meiner Meinung nach eben eine Serie mit einer sehr buchstäblichen Erzählweise. Also wir müssen alles erzählen, was passiert. The Mandalorian baut sich ein neues Raumschiff, also müssen wir das von A bis Z zeigen, wie er sich das Raumschiff baut. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es keine B- oder C-Story-Stränge gibt. Also es gibt meistens, also fast immer, nur den A-Story-Strang. Ja. Und meistens ist es ja so, wenn du also mehrere hast, dann kannst du dich halt abwechseln und kannst halt auch gewisse Sachen, die vielleicht langweilig sind oder so, zusammenkürzen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Din Djarin macht sich auf den Weg zu Planet XY, Cut, dann würde jetzt der Storystrang B kommen. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Storystrang. Der Handlungsstrang, so. Der Handlungsstrang B folgen, dann ist der Beat vorbei und dann sehen wir, wie Din Djarin bei dem Planeten ankommt oder so. Aber da das nicht der Fall ist, was den Handlungsstrang B nicht gibt, müssen wir eben die ganze Reise, wie er von A nach B kommt, immer zeigen. Und das hat mich schon in der ersten Staffel genervt.
Es ist ein bisschen so, als wenn man zeigen würde, wie Luke so einen Roadtrip nach Dagobah macht, irgendwie zwischendurch so, keine Ahnung, zu Leia und Han zu schneiden oder so.
Also das ist so meine Interpretation, warum das manchmal so ein bisschen lame und so sehr geradlinig wirkt. Ich wollte aber noch was anderes fragen. Entschuldigung, du hast noch was?
Ja? Nee, ich wollte nur sagen, so langsam müssen wir gleich mal was Gutes sagen wieder. Aber sonst sag erst mal deine Sache dann.
Nee, ich wollte nur einfach weitermachen, nämlich ich wollte es noch kurz ansprechen. Vielleicht, wir müssen auch nicht über alle Punkte reden, die wir hier haben. Und zwar,
wir reden einfach.
Und zwar Cameos versus Mythologie habe ich mir noch aufgeschrieben. Und eigentlich ist The Mandalorian ja so die Serie, die die alten und die neuen Fans, die so alle Fans wieder miteinander verbündet. Oder dieses Lagerfeuer. Die Serie ist so dieses Lagerfeuer, um das sich alle Star Wars Fans gruppieren und an dem sich alle wärmen können und das alle schön finden. Das war zumindest bislang so der Eindruck. Aber jetzt habe ich irgendwo so ein Meinungspiece im Internet gelesen, dass auch The Mandalorian bei so einer diversen Fangruppierung wie den Star Wars Fans eben an seine Grenzen stößt. Also wir haben zum einen eben so Cameos, an denen sich die Hardcore-Fans stören. Und dann haben wir diese ganz krassen Deep Dives in die Mythologie, wo die Casual-Fans sagen, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Und ich habe mich gefragt, lassen sich so vielleicht die schlechten Reviews erklären? Weil zum Beispiel die Folge 6, die wir ja eigentlich ganz gut fanden, ne? Die ist richtig schlecht angekommen, vor allem bei den Hardcore-Fans.
Die wurde zerrissen unter allen Star-Wars-Posts, die ich gesehen habe.
Ja, und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht der Grund ist, der das so ein bisschen erklären kann. Also, dass so die Fangruppierungen so weit auseinander sind und dass es auch The Mandalorian nicht mehr gelingt, die zu versöhnen. Was meinst du?
Ja, das kann gut sein, vor allem wenn man über deine Marvelisierung redet, dass wenn man so ein riesiges Universum aufbauen will, dann geht das ja nur, wenn man sich auch sicher, oder man will ja gleichzeitig sicher gehen, dass jetzt meinetwegen wie bei Marvel das eine möglichst breite Zielgruppe anspricht, weil sonst hat man diese ganzen Sachen, die dann nur von einer kleinen Zielgruppe geguckt werden vielleicht. Und ich glaube, das könnte wirklich ein Problem sein. Und ich muss auch sagen, dass ich, das ist schwierig, weil nämlich, ich finde es schwierig, so eine Serie zu machen und sozusagen ein bisschen zu missachten, wie viel Lore es eigentlich im Star Wars-Universum gibt oder so ein bisschen sich zurückzuhalten dabei, das zu erzählen. es funktioniert zwar schon irgendwie, aber wenn man jetzt beispielsweise so an Bo-Katan denkt, die hat ja eigentlich so viel Backstory noch und das sozusagen, das ist wie so dieses Eisberg-Meme, so die Casual-Watcher sehen nur diesen kleinen Miniberg über dem Wasser und darunter ist noch so diese ganze Story mit halt, keine Ahnung, mit Darth Maul und Sabine und so. Und ich glaube, es könnte wirklich sein, dass Mandalorian jetzt in der nächsten Staffel davon profitieren würde, wenn man mehr wirklich auf die Story und sich auf die Geschichte an sich fokussiert und nicht darauf, wie das im großen, ganzen großen Zusammenhang A wahrgenommen werden kann oder B mit diesen ganzen anderen Pieces zusammenhängt, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil man genau das ja machen muss, wenn man so ein großes Universum erstellt. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht, da gerade auch dadurch, weil Mandalorian ja so beliebt jetzt die beiden ersten Staffeln so wirklich beliebt sind und alle waren ja immer so, wenn irgendwas so Mittelmäßiges von Star Wars rausgekommen ist, aber wenigstens gibt's noch The Mandalorian. Darauf können wir uns ja alle einigen. Ja. Und ich habe das Gefühl, vielleicht hat man dann irgendwann wieder zu viel ans Geld und zu wenig an die Story gedacht. Möglicherweise.
Könnte durchaus sein. Oder ans große Ganze und darüber vergessen, eine für sich spannende Geschichte zu erzählen. Ich würde mal weitermachen, so den einen Punkt überspringen und noch ein bisschen was über die Figuren sagen, denn das ist nämlich das, was ich vorhin noch gesagt habe. Ich meine, wenn eine Serie kein Mysterium hat, und auch die Story jetzt eher so meh ist, dann hat es doch wenigstens Figuren, die uns irgendwie fesseln. Und auch hier ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt, denn im Prinzip ist Mando nicht mehr die Hauptfigur in seiner eigenen Serie. Also ihm ist so ein bisschen so das Boba Fett-Schicksal hat ihn ereilt, wie in das Buch von Boba Fett. Und Bo-Katan ist, ja, also mindestens ebenbürtig. Was ich jetzt eigentlich nicht schlecht finde, weil Bo-Katan ist eigentlich eine coole Figur.
Ich liebe Bo-Katan.
Aber irgendwie auch so ein bisschen schade, weil ich meine, diese Dynamik zwischen Grogu und Din Djarin ist ja das, warum wir The Mandalorian eigentlich gucken, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich kann auch verstehen, also erst habe ich ein bisschen überlegt, als ich das so gelesen habe, ist er wirklich jetzt nicht mehr so die Hauptfigur, aber es stimmt schon auf jeden Fall ein bisschen. Also wie gesagt, wie du schon meintest, Bo hat sich da auf jeden Fall wurde so ein bisschen aufgelevelt. Aber ich glaube, dass die Dynamik zwischen Din und Grogu ist zwar ultra süß und cool und diese ganze Geschichte rundherum, dass er sozusagen diese Verantwortung auch übernimmt dann für Grogu und ja auch sein Charakter, ich meine vorher in seiner ersten Staffel, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich diese alte Folge jetzt gesehen hatte vor 2 Tagen, ist er ja wirklich noch dieser, halt der Kopfgeldjäger, der zwischen Gut und Böse sein eigenes Ding durchzieht, um quasi selbst im Universum zu überleben, also halt so egoistisch ist und dann trifft er ja auf Grogu und dann so nach und nach ist er ja, baut er diese Beziehung auf. Aber vor allem jetzt, wo am Ende von der 2. Staffel, wo Grogu ja sozusagen bei Luke abgegeben worden ist und dann so ein bisschen Jedi-Training gemacht hat und dann wieder zurückgekommen ist, ist ja sozusagen ja da auch so ein neues Kapitel aufgemacht worden. Und jetzt haben wir jetzt ja auch in Staffel 3 gesehen, also nicht nur, dass, sag ich mal, neben Mando jetzt noch so eine andere wichtige Figur, sag ich mal, aufgetaucht ist. Oder ich meine, Bo war ja schon in Staffel 2, aber dass sie jetzt wichtiger geworden ist. Sondern ja auch die Mandalorianer an sich. Also der Fokus lag ja viel mehr darauf. Und ich glaube, an sich ist das gar nicht so unvernünftig, da dieses neue Fass aufzumachen und neben Mando sozusagen noch weitere Leute zu etablieren, wenn man halt noch weitere Staffeln machen will. Aber ich glaube, der Übergang war so ein bisschen kurzfristig, oder? Also ich glaube, man hätte so ein bisschen dem mehr Zeit geben müssen und vielleicht auch noch mehr so die Reaktionen von Mando auf sozusagen die anderen Mandalorianer und auf dass man noch ein bisschen mehr ihn mit der Kultur sieht und dann so langsam sozusagen reinbringt. Und ich glaube, es ist wieder so ein bisschen dieses Pacing-Ding, was wir vorher schon gesagt haben. Ja. Das fällt mir auch gerade jetzt erst auf. Ich glaube, das ist das, warum ich so bin. Ich liebe Bo, aber ja, ich kann sehen, warum es verwirrend ist. Ich glaube, es ging einfach zu schnell. Aber ich bin nicht dagegen, dass es mehrere ProtagonistInnen gibt.
Nee, das wäre ja oder wäre auch ziemlich schizo von mir zu sagen, ich wünsche mir einen A- und B-Handlungsstrang und dann sagen, aber nee, wir wollen nicht so viele Figuren.
Keine Veränderung.
Was ich auch so witzig fand, in Folge 2 habe ich es mir aufgeschrieben. Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber das fand ich auch seltsam, dass ja der Bo-Katan sieht ja dann wie das Raumschiff von Mando halt im Anflug ist. Und dann sagt sie sowas wie, ich habe ihm doch gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden soll. Jetzt sage ich ihm aber die Meinung. Und dann, oder sie sagt ihr, glaube ich, sogar sowas wie in der Richtung von jetzt, ich werd ihn los oder sowas.
Ne? Ja, aber also genau, so dachte ich auch noch so. Ja, da dachte ich noch, wieder eine andere Storyline, da dachte ich noch, dass es noch so ein bisschen die Story gibt von, die müssen ja um den Darksaber kämpfen. Aber es hat sich ja auch recht schnell erledigt.
Und von jetzt auf gleich sagt sie, ach, oh, ja, er, was sagst du, Lassie? Er ist in den Brunnen gefallen? Ja, sofort, ich helfe dir. Wenn du verstehst, was ich meine. Und das war eben dieses und dann erzählen, aber und genau, was du so schön ansprichst, nämlich Bo-Katan und das vergeudete Dramapotenzial. Mhm. Wenn du dich noch erinnerst, wir haben ja schon eine Folge zum Staffelstart gemacht und damals hatte ich eine sehr absurde Prognose jetzt in Hindsight. Und zwar,
was war deine Prognose nochmal?
Meine Prognose war, dass Din Djarin und Bo-Katan müssen gegeneinander kämpfen. Weil wir wissen ja, Darksaber, den muss man ja im Kampf gewinnen, so wie den Elderstab
in Harry Potter. Aber ganz kurz, das war überhaupt nicht absurd, weil genauso wurde es aufgebaut. Yeah. Ich habe das auch gedacht.
Ja, ja, genau. Und dann gleichzeitig habe ich auch gesagt, ja, okay, schade, da wird Bo-Katan auf jeden Fall den kürzeren ziehen, denn sie ist halt nicht so beliebt wie Mando. Oder ich könnte mir zumindest nicht vorstellen,
Ich hätte mir nicht vorstellen können,
dass Bo-Katan Mando als wirklich schlägt im Sinne von ihn tötet oder irgendwie sowas. Mhm. Und das wäre aber eine spannende Figurenkonstellation gewesen. Das hätte wirklich viel Potenzial für Drama gehabt, so wirklich House of the Dragon Drama. Aber wie wird es aufgelöst? Es wird insofern aufgelöst, dass alle am Ende Freunde sind und ganz easy ist sie jetzt die neue Besitzerin des Darksabers, weil Mando eben gefangen genommen wurde und dabei den Darksaber verloren hat. Also,
da muss ich auch wieder sagen, da kommt wieder das rein, was du vorhin meintest. Die brauchten, glaube ich, einen neuen Bro für Mando, weil Cara Dune ja nicht mehr da war.
Ja.
Und ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass sie erst Bo so für eine Weile als Antagonistin aufbauen. Dann wiederum hat sie sich ja auch, wenn man sich jetzt die Stories davor anguckt, vielleicht passt es dann doch nicht so gut rein, dass sie dann sozusagen wieder so in Anführungszeichen doofe Entscheidungen trifft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch daher kommt. Ich meine, ich finde an sich die Geschichte von sie hat den Darksaber und ist so ein bisschen so, sie sitzt ja am Anfang, sie war ja so ein bisschen so wie dieses Meme mit, man sitzt im Bett und isst ganz viel Eiscreme irgendwie, so sitzt sie da ja auf ihrem, auf ihrem Thron. Habe ich auch so ein witziges Video gesehen, wo jemand so einen TikTok gemacht hat, wo Bo irgendwie die ganze Zeit auch wirklich so, ich glaube, sie sitzt sogar im Bett und isst Eiscreme, daher habe ich das, so rumsitzt und dann sagt ihr jemand Bescheid, oh, Mando kommt, und dann rennt sie so schnell zu ihrem Thron und versucht dann so, wie sie sich möglichst cool hinsetzen kann, und dann kommt er so rein und sie ist so, hey. aber genau, dass sie da so ein bisschen verzweifelt ist und sie hat ja quasi so alles verloren. Wobei ich sagen muss, das kam jetzt auch nicht so dramatisch für mich an, dass es so, also es war nicht so eine Gravitas, die da war. Aber an sich war sie ja so ein bisschen halt besiegt und dann sieht sie ja den Mythosaurier, heißt das so auf Deutsch?
Ja, der Mythosaurier.
Genau. Und dadurch wandelt sie sich ja oder wandelt sich ja ein bisschen ihr Bild von quasi auch den anderen der Mandalorianer Sekte so ein bisschen, oder sie übernimmt auch wieder Verantwortung. Das wäre auch als eine durchgehende Storyline. Also es wurde einfach zu oft unterbrochen, aber an sich fand ich so Ideen, die sie hatten, glaube ich, ganz gut mit ihr.
Mhm. Aber vieles ist nicht so wirklich ausgearbeitet, finde ich. Ja. Zum Beispiel, jetzt nächster Punkt, Paz Vizsla, ja. Cooler Dude, irgendwie total beliebt bei den Fans, was ich nicht wirklich checke. Ich glaube, der ist nur deswegen so beliebt, weil er halt von Jon Favreau gesprochen wird.
Ich habe noch so eine Theorie, warum er vielleicht beliebt ist.
Okay.
Und zwar, vielleicht ist es auch eine Nischentheorie, aber ich habe, als ich ein bisschen gegoogelt habe, durch Zufall festgestellt, dass er vielleicht eine krasse Verwandtschaft hat, weil nämlich er ist der, wie heißt der, Paz Vizsla heißt der, ne?
Nee, das ist, ach, du meinst die Verwandtschaft zu Tara Vizsla?
Ja, genau.
Ich glaube dass das eine große Theorie ist, sondern das wird doch sogar in The Mandalorian 2.0, wird das nicht sogar, also in das Buch von Boba Fett, wird das nicht sogar ausgesprochen?
Ah, das kann sein, weil ich hatte es nicht.
Er challenged doch den Jaren um den Darksaber. Und er sagt irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber sowas, das soll in der Familie bleiben. Und sein Vorfahre ist ja Tar Vizsla.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Darksaber hergestellt hat, als
der erste Mandalorianer, genau, im Jedi-Orden war und so. Und ich habe es komplett vergessen, dass es derselbe Name ist. Und mir ist jetzt erst wieder aufgefallen, dass das ja die Connection war. Also okay, dann ist es vielleicht doch nicht so die krasse Theorie, warum er so beliebt ist, weil vielleicht ist es Leuten einfach egal.
Okay, Coolness by Association quasi, okay.
Ja, genau, aber vielleicht ist die, nee, ich zieh meine Theorie zurück irgendwie, glaube ich.
I'm sorry, tut mir leid. Worüber ich eigentlich reden wollte, ist nämlich jetzt hier ein kleiner Spoiler für die vorletzte Folge. Das heißt, wenn ihr auch die noch nicht gesehen habt, dann kommt jetzt ein großer Spoiler. Denn am Ende von der Folge stirbt Paz Vizsla. Also er wird von der Prätorianergarde, also er opfert sich heldenhaft, hält eben die Superkommandos unter dem Kommando von Moff Gideon zurück und die Mandalorianer können sich zurückziehen und dann wird er von der Prätorianergarde getötet. Und ich habe sehr viele Tweets gesehen, so, oh nein, wie könnt ihr, meine Lieblingsfigur. Und meine Reaktion war mehr so, meh.
Ja, und meine jetzt, auch.
Ja, danke schön, gut. Ich finde es gut.
Ich fühle mich voll schlecht, aber ich war so dafür, dass wir diesen Charakter, also ich fand es ein bisschen zu dramatisch dafür, dass ich das Gefühl hatte, ich kenne diesen Charakter nur sehr oberflächlich.
Dankeschön, weil ich wollte nämlich jetzt den Figurentest von Mr. Plinkett mit dir machen. Oha. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich weiß es auch nicht.
Aus Mr. Plinkett kennt ihr bestimmt, das ist von Red Letter Media eine Figur und der ist berühmt geworden durch den Verriss der Prequel-Serie und darin hat er den Figurentest erfunden. Mhm. Und zwar geht er so: Beschreibe mir Paz Vizsla, ohne Folgendes zu erwähnen. Sein Äußeres, seine Fähigkeiten, wie wichtig er für den Plot ist oder seine Beziehungen. Okay, Lisa, go.
Scheiße, ich wollte gerade sagen, dass er einen Sohn hat. Warte, kannst du die vier Sachen nochmal sagen? Also Äußeres?
Nicht sein Äußeres, nicht seine Fähigkeiten, nicht seine Relevanz für den Plot und nicht seine Beziehung. Es ist sehr schwer. Ich stoße dich jetzt hier so ein bisschen auf die Bühne. Es tut mir leid, aber also, deine Reaktion ist ja eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Er hat eigentlich keine erwähnenswerte Figur,
oder? Er lebt auf so einem Planeten, wo komische Dinosaurierviecher sind.
Ja, er ist halt so, er hat einen sehr, sehr strengen Ehrenkodex. Also du erinnerst dich, wie er da dieses Mando-Schach spielt und dann eine eigene Regel aufstellt.
Und ja. Wo sie da in dieser Höhle sind und Mando fragt so, yo, könnt ihr uns helfen? Und er so, ja, wenn wir sind alle Mandalorianer, wir machen das jetzt.
Ja, aber ich meine, unterscheidet er sich damit irgendwie großartig von den anderen Mandalorianern?
Nö, das ist ja deren Vibe, so, ne?
Eben so, also im Prinzip ist es eigentlich komplett austauschbar und das ist eigentlich auch alles, was ich sagen wollte. Also er hat eigentlich keine große Figur und das Interessanteste an ihm ist der Fakt, dass er ein Kind hat. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber da habe ich mir gleich mehrere Fragen gestellt. Zum einen, wie funktioniert eigentlich Dating unter den Kindern der Watch?
Ne? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mich Bo und Mando so ein bisschen schippe und ich bin so, dürfen die das eigentlich? Also weil Jedi dürfen ja zum Beispiel nicht daten.
Naja, aber wie, also ich meine, offensichtlich dürfen sie es, da ja Paz Vizsla ein Kind hat. Oder meinst du, hat das vorher gezeugt?
Ja, also naja, oder halt, ich weiß halt nicht, ob die, also vielleicht ist es ja auch, okay, es können ja nicht alle Kinder adoptiert sein.
Also gut, das könnte natürlich sein, aber ich habe mir halt gleich gefragt, okay, wie geht das mit dem Daten? Also ja, genau, also es ist ja eigentlich schon voll progressiv, es geht überhaupt nicht ums Äußere, sondern allein um den Charakter. Ne, weil das Äußere sieht du nicht, oder?
Ist wie Blind Dating eigentlich.
So ein bisschen, oder so, oh, ich find's voll sexy, wie du den Blaster hältst, oder so.
Ich finde, es sollte so eine Dating-Show geben, eine Mando-Dating-Show, wo alle in so geilen Mandalorianer-Outfits sind, aber halt dann nicht ihr Gesicht sehen können, weil die halt, die Helme aufhaben. Und dann am Ende können die so ihren Helm abnehmen.
Ja, was mich zu meinem nächsten Punkt führt, es tut mir leid, dass ich das jetzt fragen muss, aber setzen die auch beim Sex ihren Helm nicht ab?
Oh ja, nee.
Also offensichtlich hatte er ja, sonst hätte er kein Kind. Aber ich meine, und das führt mich halt dann weiter. So, ich meine, wenn das so die Fragen sind, die ich mich stelle oder die ich interessant finde, zeigt halt wieder, dass er eigentlich kein echt interessanter Charakter ist. Und deswegen war auch meine Reaktion so, meh.
Na? Aber ich bin genau das gleiche, diesen ganzen Thought Train gegangen und ich habe ja auch Gedanken drüber gemacht. Also, das können uns Leute, vielleicht weiß man das ja irgendwie, vielleicht ist das irgendwo in der Lore und wir wissen es nicht, aber vielleicht wissen es andere. Also schreibt uns mal random, wenn ihr was über das Datingleben der Mandalorians.
Ja, vielleicht gibt es irgendeinen Comic, den wir nicht gelesen haben.
Ja, genau. Vielleicht.
Ja. Interessante Fragen. Schreibt uns gerne unter sprichmitunds@jellyfish.com. Da sind wir sehr gespannt auf eure Meinung. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Staffelfinale. Also jetzt letzte Spoilerwarnung. Wenn ihr das Staffelfinale noch nicht geschaut habt, dann seid ihr gewarnt. Jetzt reden wir darüber. Und jetzt können wir nämlich, wir haben uns alle die positiven Vibes fürs Ende aufgehoben. Ja, also wir waren jetzt sehr kritisch. Ist mir schon klar. Das ist auch unser Job. Aber jetzt geht's los. Ja, also The Return. Also als ich das geguckt hatte die Folge noch keinen deutschen Titel. Mhm. Auf Disney Plus, also die Wiederkehr oder die Rückkehr wahrscheinlich heißt es
wahrscheinlich
einfach. Also und all das, was wir jetzt an der bisherigen Staffel kritisiert haben, also keine Dramatik, kein roter Faden, wir haben keinen Plan, worum es eigentlich geht oder worauf es eigentlich hinausläuft, all das ist in der letzten Folge anders. Wir wissen genau, worum es geht, die dramaturgische Fallhöhe, die Einsätze sind klar und es ist sogar also schon ein bisschen gruselig. Natürlich, also Grogu befreit Din, ne? Ist ja klar, dass der nicht jetzt irgendwie groß in Gefahr ist.
Ja.
Aber,
zwischendurch war ich auch, also das war das Ding. Ich hatte zwischendurch wirklich Angst, also vor allem um Bo und Mando, weil ich halt auch so viele Theorien gelesen habe, dass jemand von denen sterben könnte. Aber da gab es irgendwie so ein paar Momente, wo ich ganz kurz so war, Moment, ist Grogu eigentlich, also gut, Grogu hat krasse Skills, aber was ist, wenn doch? Und allein der Fakt, dass ich mir da zum ersten Mal drüber Gedanken gemacht habe, heißt, also beweist ja auch schon, dass es da die ganze Folge einfach mehr Fallhöhe versprüht hat für alle.
Ja, also was ich auch sehr cool fand, war so diese Trennung zwischen Planet und Weltraum, also durch die atmosphärischen Interferenzen, dass die nicht mit ihrer Flotte kommunizieren können. Das war auch so ein Spannungsmoment, wo ich mir die ganze Zeit, oh Gott, und jetzt.
Aber
jetzt
sie dürfen nicht mit der Flotte können nicht mit der Flotte kommunizieren. Das ist wieder dein
ja, genau, dankeschön. Ja, das war so, der bricht so durch die Wolkendecke und ich so, oh Gott, was wenn die Raumjäger jetzt schon vor ihm da sind und oder er wird vom Blitz getroffen und er bricht so durch die Wolkendecke und du siehst so das Space Battle und so, nein, ich bin zu spät oder so. Also, da war ich jetzt voll mit drin und voll geil. Und by the way, können wir einmal mal sagen, wie geil die Space Szenen aussehen. Also das ist mir schon bei Endor aufgefallen. Mm. Die haben da irgendwie bei ILM oder so ein neues Beleuchtungsmodell in ihrem CGI-Computer eingebaut.
Aber wie geil sah auch dieses Schiff, was dann abgestürzt ist und so brennend, da dachte ich auch so, das ist ja crispy clear und das sieht ja richtig gut aus.
Also auch generell halt die Jetpacks, einfach, man muss es einfach sagen, es tut mir leid, aber Mandalorianer, die so von ihrem Dropship aus rausspringen und dann mit den Jumpsuits, mit den Jetpacks landen, das sieht halt einfach cool aus.
Jedes Mal freue ich mich darüber, wenn die da rausspringen, das sieht so geil aus. Und vor allem jetzt der Kampf in der Luft und Bo in der Luft mit ihrem Darksaber, wie sie Leute battelt. Wie geil sah das bitte aus? Ich fand
Queen. Und dann Din schaltet die Shadow Trooper aus und das war so ein bisschen wie in einem Videospiel, ja, Level für Level.
Ja.
Aber auch hier, das ist einfach, die Choreografien waren halt auch richtig gut und also nicht nur einfach so, keine Ahnung, lame, wir hauen uns, sondern so wirklich schön mit irgendwie so Ausweichrollen und dann so Drehkicks und so. Oder weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er hatte ja gesagt, ich habe keine Waffen, das wird jetzt dreckig. Und hast du das, er muss sich ja jedes Mal die Waffen von den Gegnern klauen und er hat dann den einen mit einem Messer Stich ausgeschaltet und wollte das Messer wieder nehmen, aber nein, der fällt so in den Abgrund, so verdammt, so, scheiße, jetzt stehe ich wieder bei Null da.
Ja, aber ich habe mich kurz so gefragt, cool. als er meinte, er hat keine Waffen, dachte ich irgendwie, ich habe noch eine Pistole in seinem Gürtel da gesehen, aber vielleicht hat er keine Munition mehr. Oder keine
Ahnung,
Laser,
wie das mit der Munition
ist irgendwie verstopft oder weiß ich nicht, wie das
also
genau.
Also mega cool und auch generell so viele coole Money-Shots, ja. Also wir haben ja schon in der Staffel auch ein paar Szenen gesehen, die echt nicht so geil aussahen. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein die Befreiungsszene von Grogu, von Jar Jar Binks. Du erinnerst dich?
Ah ja, dieses Vietnam-Flashback von Grogu.
Ja, genau. Ja. Also war nicht Jar Jar Binks, war nur der gleiche Schauspieler, Ahmed Best. Genau. Aber da hast du halt ganz klar gesehen, okay, das ist irgendwie vor Greenscreen, das mhm. funktioniert nicht so wirklich. Aber das, jetzt weiß ich auch warum, sie haben sich alles fürs Ende aufgehoben.
Das ganze also, Money da ist da
reingeflossen. Alles rausgehauen.
Ja, aber ich finde auch, die war wirklich toll, die Folge. Aber ich muss auch sagen, so am Ende, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber reden. Okay, vielleicht müssen wir ein bisschen strukturierter vorgehen. Aber ja. Auf jeden Fall gab es, dann fangen wir vielleicht erst darüber an zu reden. Aber ich könnte über noch viel mehr Szenen fangirlen, definitiv. Und ich dachte auch, nochmal zur Fallhöhe. Ich weiß nicht, da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber ich dachte noch bis zuletzt, dass noch sowas rauskommt, dass noch einer von den Mandalorianern irgendwie ein Verräter ist. Und zwar dachte ich die ganze Zeit, am Ende dachte ich erst, als Ex-Worf hochging wieder zum Schiff, dass er jetzt irgendwie das Schiff nimmt und abhaut oder so. Oder halt von oben runterkommt mit irgendwo da irgendwie raufballert. Und ich dachte die ganze Zeit während der Staffel, ich war ein bisschen verwirrt, warum The Armorer auf einmal so viel Screentime hatte.
Ja.
Und ich weiß, eigentlich gibt's keinen Sinn, weil in den ersten beiden Folgen war sie ja auch noch so, ich glaube, sie hat ja dann auch irgendwie eine Rüstung, oder sie war ja immer sehr supportive auf jeden Fall bei Mando. Also sie hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen verteidigt, glaube ich, vor den anderen Mandalorianern. Also eigentlich war ich so, aber jetzt irgendwie hatte ich so ein bisschen sketchy Vibes von ihr und ich hatte irgendwie gedacht, dass am Ende noch sowas kommt, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, Gideon irgendwie Intel gegeben hat oder sowas.
Zum Beispiel, du hast vollkommen recht, es gibt so viele Theorievideos auf YouTube, die jetzt alle hinfällig sind, weil zum Beispiel, erinnerst du dich, also zum Beispiel in der allerersten Staffel, da erledigt sie ja nur mit ihren Schmiedewerkzeugen so ein ganzes Squad von den Sturmtruppen, ne? Also da, das hat schon gezeigt, einfach durch das Storytelling, da steckt mehr dahinter. Und jetzt in der zweiten Staffel, wenn du dich erinnerst, schleicht sie sich von hinten an die Piraten an und schaltet diese von hinten heimtückisch einen nach den anderen aus. Das ist ja eigentlich auch Storytelling, hey, Vorsicht,
ja, da
die kann dir auch in den Rücken fallen. Ne?
Ja, ja.
Und deswegen habe ich da voll mit gerechnet, aber es kam nichts. Es gab zum Beispiel auch einige, die gesagt haben, hey, der Helm von Moff Gideon, der sieht genauso aus wie der Helm von Schmieden mit den Hörnern. Ne? Also, aber offensichtlich nicht.
Das war aber auf jeden Fall auch noch ein Element, was mir zusätzlichen Stress bereitet hat in der letzten Folge, dass da noch irgendwas kommen könnte oder dass, keine Ahnung, weiß ich nicht, Bo gerade Mando rettet und dann kommt von hinten The Armorer und fuckt irgendwas ab. Und aber das ist ja alles nicht passiert, aber dafür sind ja noch andere stressige Dinge passiert. Ich weiß nicht, worüber wir zuerst reden wollen, aus was so das die größten Takeaways sind.
Ich würde einfach chronologisch gehen, oder? Mhm. Also zum einen kein Darksaber mehr.
Ja, kein Darksaber mehr.
Das ist mir aufgefallen. Also der wird ja von Moff Gideon kaputt gemacht.
Wie? Also da muss ich aber kurz fragen, das weiß ich wirklich nicht. Der Darksaber ist doch auch aus Beskar, oder nicht? Warum kann man den auf einmal, kann Moff
ist
Gideon
aus
das?
Ist der aus Beskar? Also ist es, also ein Darksaber ist im Prinzip ein Lichtschwert. Hast du ja schon gesagt, ne?
Ja, aber ich dachte, der hat so Beskar-Elemente. Warum denke ich das?
Weiß ich nicht. Ich meine, es ergibt schon irgendwie Sinn, weil es ein Mandalorian-Lichtschwert ist, aber
genau,
es kann ja trotzdem sein, dass du Beskar irgendwie, dass das vielleicht Schüsse abhält, aber dass du es biegen kannst. Aber der Darksaber, das dunkle Schwert, das hat einen Kyber-Kristall innen drin und der ist ja offensichtlich jetzt kaputt.
Ja.
Und jetzt ist so die Frage, was habe ich so, okay, ist das jetzt Ende Gelände? Weil eigentlich ist es ja, also ich meine, Disney ist bekannt dafür, halt gerne Merchandise zu betreiben und das Darksaber ist eigentlich zu cool, um es jetzt kaputt zu machen. Aber eigentlich brauchst du einen Kyber-Kristall und das Wissen hatten eigentlich nur die Jedi. Und wir wissen ja auch, Ilum, also der Planet, das weiß man aus Clone Wars, auf dem die Jedi immer hingehen mussten und sich ihren eigenen Kyber-Kristall holen mussten, der wird gerade vom Imperium umgebaut in die Starkiller Base. Insofern wird es schwierig, einen neuen Darksaber zu bauen.
Ich habe gerade überlegt, so witzige Mini-Theorie am Rande, dass wie viel Grogu schon über so Lichtschwerter bauen und sowas alles gelernt hat in seiner Mini-Jedi-Ausbildung von Luke. Weil Grogu ist ja, der Darksaber ist ja im Prinzip wie so eine Mischung aus Jedi und Mandalorianer Handwerk. Das kann man ja vielleicht so sagen.
Ja.
Und Grogu ist ja eine Mischung aus so ein bisschen aus Jedi und Mandalorianern auch. Also es passt irgendwie so zusammen, dass Grogu vielleicht irgendwas machen könnte. Ja. Aber ich habe für Grogu auch noch eine andere Theorie. Aber
okay, kommen wir vielleicht gleich zu. Genau. Dabei ist es mir aber auch gleich eingefallen, ich glaube, ein Lichtschwert zu bauen ist gar nicht so schwer, weil Ezra Miller hat das in Star Wars Rebels relativ einfach hinbekommen. Und der
hatte eigentlich keine Ahnung.
Keine Ahnung, also ein 15-Jähriger, ja. Aber ich glaube, das
Wichtigste
ist...
Aber der hat ein geiles Lichtschwert. Sorry, dass wir das jetzt nur am Ferngirlen und rumschreien gefühlt. Ja. Aber das Licht ist ein richtig geiles Lichtschwert. Ich liebe es, dass es ein Blaster und ein Lichtschwert ist. Anyway...
Aber das verbindet eigentlich oder das unterstützt auch mein Argument, denn das Wichtigste ist, dass er den Kyber-Kristall gefunden hat. Mhm. Und nun, wenn sie nicht in irgendeinem verlorenen Jedi-Tempel einen Kyber-Kristall finden, dann wird's schwierig. Chronologisch würde ich jetzt einfach weitermachen. Moff Gideon, was meinst du? Tot oder nicht tot?
Also, es gibt ja eine Regel im Film und niemand ist tot, wenn wir nicht sehen, wie er stirbt. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Irgendwie, weil, also abgesehen davon, dass wir es nicht gesehen haben, wäre es für seinen Charakter, der wirklich jetzt, sage ich mal, relativ konstant war über die Staffeln, wäre es auch ein bisschen stumpfer Tod, einfach so zu verbrennen. Hm. Irgendwie. Ich weiß nicht, da muss ich übrigens auch noch sagen, bei dieser Verbrennungsszene, da war noch ein cuter Moment, den ich eben sagen wollte, als Bo und Mando und Grogu da so zusammen sind und dann das ganze Feuer kommt, als quasi, sie sind alle zusammen und dann, als diese Flammenwand auf sie zukommt, packt Bo so ihr Schild so vor Grogu und auch so ein bisschen vor Mando, so um die zu beschützen auch so ein bisschen. Ja. Und das fand ich so süß.
Das war sehr süß, ja. Also mich hat der Tod ein bisschen an den Captain Phasma-Tod erinnert, wenn du dich erinnerst, Episode 8. Ja. Die ist tatsächlich tot gewesen, aber im Prinzip ist...
Ja, nee, also ja, die ist wirklich stumpf gestorben. Also vielleicht,
also im
aber
Prinzip das
macht ist
es
nicht
genau
normal.
Das, was ich, was du auch gesagt hast. Also wenn wir es nicht sehen, ist die Figur nicht tot. Hm. Aber es wäre halt schon richtig lame. Jetzt ist er schon zum zweiten Mal, also wenn er jetzt in Staffel 4 wiederkommen würde, ja. Jetzt ist er schon zum zweiten Mal in Anführungszeichen gestorben und der ist ja wirklich unsterblich. Also
vielleicht kommt er mit Phasma zurück.
Ja.
Das nee, aber
witzig.
Justice for Phasma, also das war wirklich auch so ein anderer Charakter, wo ich so bin, so, oh nein, was habt ihr damit gemacht? Aber also vielleicht kommt er mit jemand anderem zurück in der nächsten Staffel.
Ah, okay.
Aber, glaubst du auch nicht, dass er tot ist, aber, oder? Oder doch?
Also ich meine, es ist Science Fantasy, also vielleicht ist er in irgendeine Spalte gefallen oder keine Ahnung, seine Rüstung hatte irgendwie eine Spezialsonderfunktion gegen Feuer, who knows.
Somehow Moff Gideon ist zurück.
Ja, nee, also ich meine, eigentlich ist es schon eine Situation, wo du sagen würdest, da bist du tot, wa? Aber,
eigentlich schon, aber ich meine, Palpatine ist ja auch so einen gerade verdammten Schacht runtergefallen, hat sich irgendwo festgehalten, also... Naja, man weiß ja nie.
Also ich fänd's schon gut, wenn er jetzt auch wirklich erledigt ist, denn es ist eigentlich schon sehr cool, weil es hing ja mit Bo-Katan zusammen, ja. Also er ist ihr Gegenspieler.
So ein Nemesis.
Ihre Nemesis gewesen und sie hat ihn besiegt und sie haben ihren Planeten befreit. Insofern würde das eigentlich schon Sinn ergeben, dass er jetzt tot ist, aber well.
Aber es gab ja auch keinen richtigen so, also ich weiß es nicht mehr, ich habe die Folge nur einmal geschaut, gab es denn so einen dramatischen Endshot von ihm? Ich habe das Gefühl, der ist wirklich einfach im Hintergrund irgendwo ins Feuer gefallen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es gab es definitiv nicht. Also es gab keinen verzweifelten Augenkontakt. Wobei, er hat seinen Helm nicht aufgehabt, ne?
Nee.
Ja, das tut schon weh, glaube ich, wenn du.
Er wird so, vielleicht wird ihm eine Rüstung gebaut und dann ist er so noch das Vaderige.
Ja.
Naja, wir werden, aber ich finde es verdächtig, dass wir es nicht so richtig gesehen haben, aber storytechnisch wäre es eigentlich, gebe ich dir recht, irgendwie auch mal gut, so mit ihm und sterben.
Ja, es reicht, finde ich.
Wieder auferstehen.
Lasst euch mal was Neues einfallen.
Genau.
So. Dann Din Grogu, oder?
Oh,
ja, also Din Grogu wird offiziell von Din Djarin adoptiert. Jetzt wissen wir auch, Din ist sein Nachname, oder? Also Djarin ist sein Vorname, so wie im asiatischen Raum.
Das scheint so, weil, und jetzt habe ich mich auch dran gedacht, weil also teilweise zum Beispiel Bo nennt ihn ja auch ganz oft Din, aber gut, man hat ja auch immer diesen einen Freund in der Freundinnengruppe, den man mit dem Nachnamen nennt irgendwie. Also vielleicht ist es auch einfach so das Ding von denen.
Hm. Oder andersrum gesagt, vielleicht ist es so, dass Din,
Din von ihm.
Das Ding von den Children of the Watch, dass sie da die Namenskonventionen einfach durcheinander werfen. Aber ich weiß es nicht. Also sehr cool. Und das ist jetzt der neue Story Arc. Also Story Arc 1 war, sie müssen zusammenfinden. Story Arc 2 war, ich muss ihn retten. Und Story Arc 3 ist jetzt so die Emanzipierung oder zumindest so dieses, so Grogu nähert sich einer gleichberechtigten Figur an, nähert sich einer eigenständigen Figur an, was ich ja ziemlich cool finde.
Ja, ich muss sagen, ich bin mal gespannt, wie das wird, weil Grogu war irgendwie bei der Staffel am Anfang so verhältnismäßig aktiv auf einmal, aber dann war er irgendwie so 5 Folgen lang wurde er so ein bisschen gesidelined und war wieder so zurück zu ich bin süß und mach süße Sachen. Und jetzt am Ende hat er ja quasi dann mit Mando dann zusammengearbeitet und so. Und jetzt, aber wenn er jetzt der Apprentice ist offiziell, dann müssten wir ihn ja eigentlich auch wieder mehr sehen, wie er auch ein bisschen relevanter wieder für die Geschichte ist. Und ich frage mich, ob wir wieder so ein bisschen mehr dieses klassische Bounty Hunting kriegen. Also wir haben ja am Ende gesehen, dass jetzt Mando quasi ein bisschen freelancen will bei der Republik.
Carson Teva heißt der Typ. Captain Teva.
Genau, bei ihm irgendwie. Und ja, ob es dann wieder so ein bisschen, also es wird natürlich jetzt eigentlich nicht wieder zurückgehen können zu diesem Adventure Monster of the Week Ding, aber ob mir wieder so ein bisschen mehr, ob dann wieder, weil ja eben sozusagen Mando ihm dann seine Profession ja auch näher bringen will, ob es dann wieder so ein bisschen mehr in diese Western-Richtung geht, aber es würde eigentlich nicht zu anderen Sachen passen, die sich im Mandoverse entwickeln. Aber vielleicht dann wiederum. Oder sag, was du sagen wolltest?
Nee, ich wollte jetzt sagen, das ist doch jetzt genau der gute Übergang zu was erwarten wir für Staffel 4? Also, wie du schon gesagt hast, es hat so ein typisches Ende gut, alles gut Ende gehabt mit dem Iris Out, heißt das, der Effekt. Den wusste ich auch nicht, wie man den nennt.
Und Mando hat jetzt eine eigene Terrasse, das mir aufgefallen.
Wo die Frösche quälen kann, ja.
Ja, genau.
Also, was erwarten wir für Staffel 4? Ich glaube, es gibt noch kein grünes Licht, das berühmte grüne Licht, ne, für die 4. Staffel. Aber Jon Favreau hat bereits gesagt, dass die Drehbücher wohl schon fertig seien für Staffel 4. Mhm. Also es würde mich schon arg wundern, wenn es keine 4. Staffel geben würde.
Ja, das wäre super seltsam.
Ja, super seltsam. Und sie halten sich jetzt definitiv, sag ich mal, die Tür offen für eine Rückkehr zum alten Format Planet of the Week. Und dann kann das im Prinzip auch bis in alle Ewigkeit weitergehen.
Ja, deswegen aber meinte ich mich auch am Anfang, dass, als wir darüber gesprochen haben, wie sich das alles verbindet und dass sie vielleicht ein bisschen zu sehr ans große Ganze gedacht haben als an die Story, dass sie ja wirklich ein sehr sicheres Ende jetzt genommen haben. Also ich hätte gedacht, dass da jetzt irgendwie noch, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, so ein Thrawn-Reveal kommt irgendwie, dass halt wirklich jemand stirbt oder so. Aber da haben sie jetzt dann wirklich sehr, so eine gute Plattform, worauf sie in diverse Richtungen theoretisch aufbauen können, so sich als Ende geschaffen.
Ja, ich habe auch also extra alles angeguckt. Die Credits werden auf Disney Plus ja öfter weggeskippt, aber
ich habe auch auf eine Post-Credit-Szene gewartet.
Gab keine Avengers-Liga, die angekündigt wurde. Nee. Leider ist nee.
Also ich bin mal gespannt. Also was ich mich als erstes gefragt habe, ist also es ist jetzt eigentlich gar nicht so das Spannendste, aber ich habe kurz überlegt, ob es jetzt eine Relevanz hat, dass es den Darksaber nicht mehr gibt. Also ich weiß, dass die Children of the Watch, glaube ich, gar nicht der Mythologie folgen überhaupt, aber so einige ja schon. Aber anscheinend ist ja Bo trotzdem jetzt offiziell so quasi Chefin des Ganzen. also wahrscheinlich war es dann irgendwie doch egal, ob man den Darksaber hat oder nicht. Ja, weiß nicht.
Also sie hatte ihn ja, insofern.
Er ist nur leider kaputt gegangen.
Ja gut, aber ich meine, sie hat ja das erreicht, was sie wollte. Insofern ja, das passt das schon.
Ich dachte nur, weil das ja vorher immer so das Ding war, aber ich glaube auch nicht, das wurde jetzt, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
Ja, und jetzt ist so die Frage, wie geht's jetzt also weiter? Also wir wissen es natürlich nicht, aber wir wissen, dass Mando jetzt im Outer Rim abhängt, um als Freelancer für die neue Republik zu arbeiten. Und wir wissen ja schon, wie es quasi mit dem Universum weitergeht. Also wir wissen ja, dass die neue Ordnung, die First Order, am Horizont wartet. Mhm. Und die hocken nicht im Outer Rim, sondern in der unbekannten Region, in Unknown Regions. Die sind westlich von dem Outer Rim, glaube ich, wenn ich die Karte
richtig
habe.
Das weiß ich ehrlich gestanden nicht.
Und jetzt ist natürlich so die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Also werden sie jetzt da in der nächsten Staffel dann so ein bisschen da die Storyfäden einfügen, dass sich das vielleicht ein bisschen schöner in die Sequel-Trilogie einfügt, weil das war ja auch einer meiner Kritikpunkte, dass auf einmal da so das Imperium 2.0 auftaucht und wir haben keine Ahnung, woher die kommen. Vielleicht knüpfen sie da an und bauen die First Order ein bisschen mehr auf, wer weiß. Oder, was ich mir auch noch notiert habe, vielleicht spielt es ja jetzt mit den anderen Serien von Dave Filoni zusammen. Wir haben da zum einen eben Ahsoka, die kommt im August 2023 raus. Realserie um die beliebte Figur aus Clone Wars und die haben wir ja auch schon in The Mandalorian gesehen. Und dann gibt es ja noch eine neue Serie, Skeleton Crew. Wissen wir noch nicht genau, aber wahrscheinlich Sommer oder Herbst 2023. Und soll ich dir ein paar Gerüchte erzählen? Und zwar.
Mach mal. Und dann kann ich sagen, ob ich auch diese Gerüchte mir schon selbst gerüchtet habe.
Also pass auf, es gibt eine Gerüchteküche und zwar Jason Ward von Making Star Wars, der hat wohl erfahren, dass in Ahsoka, jetzt halte ich fest, eine ganz neue Galaxis eingeführt werden soll. Also Thrawn ist nicht einfach nur an den Rand unserer Galaxis geflohen, sondern darüber hinaus in eine ganz neue Galaxis, in der das Imperium keine Rolle spielt, in der die Macht auch keine Rolle spielt, beziehungsweise in der es eine andere Form der Macht gibt. Und das Besondere eben an der neuen Galaxis, ich hab's schon gesagt, dorthin soll sich der imperiale Großadmiral Thrawn zurückgezogen haben. Und mit einer neuen Armee könnte er dann in die uns bekannte Galaxis einfallen. Also, und das ist so, also das ist nur ein Gerücht, das ist noch gar nichts Bestätigtes, aber das könnte der neue große Story-Arc werden.
Also ich glaube definitiv, dass Thrawn, oder wir wissen ja, dass Thrawn auftauchen wird, aber ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, es wäre schon eigentlich gar nicht so unsmart, sich aus einer anderen Galaxie eine Flotte quasi zu holen oder eine Armee zu holen. Wobei ich gerade überlegt habe, wie man das dann so anstellt. Kommt man so in neue Galaxie und ist so, hey, ich bin so dieser Dude und
ihr kennt mich nicht, aber pass mal auf.
Genau, folgt mir mal so. Hier sind ein paar Snacks. Nein, keine Ahnung. Ich weiß, wie stellt man das dann so an? Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht so häufig drüber nachgedacht, was wohl in den anderen Galaxien ist. Gibt's da sowas, was so ein Äquivalent zu der Macht ist oder irgendwelche neuen, viel stärkeren Wesen oder so? Mhm. Oder da muss es dann ja auch eine bestehende Ordnung vielleicht geben, eigentlich?
Also es gab ja in Legends, gab es ja die Yuuzhan Vong. Das war so eine außergalaktische Spezies, die dann 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin die Galaxis überfallen haben.
Ich kann mich dran erinnern. Vielleicht werden die, aber eigentlich sind Legends doch nicht mehr Canon, deswegen sind sie ja Legends.
Aber ich meine, Thrawn war auch Legends und jetzt ist er Kanon, insofern also sie bedienen sich ja da gerne. Ja, also was glaubst du, wie geht's weiter? Was war deine Theorie noch?
Thrawn, ich finde die Theorie eigentlich ganz cool mit Armee aus einer anderen Galaxis, weil irgendwie das würde mehr Sinn, also das wäre auf jeden Fall spannend, wenn dann so quasi so eine, also nicht nur er zurückkommt, sondern auch eine völlig, wie verbindet man das dann? Ich denke, während ich das aufnehme und rede gerade drüber nach. Also ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, auch, dass es da Stress geben wird und Thrawn ist ja auch so, ich glaube so sein Ding ist ja auch, dass er sich so ja voll so in seine Feinde so reindenkt quasi und auch so quasi so sich immer so gut mit den Kulturen oder so deren so was wichtig ist und so auskennt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gut formuliere, aber das wäre sozusagen dann auch, dann könnte man das ja gut verknüpfen mit dem Mandalorianer-Kult oder der Mandalorianer-Kultur, so, dass das dann irgendwie ganz gut zusammenpasst. Außerdem haben wir jetzt ja auch in dem Ahsoka-Trailer super viele Leute aus Rebels gesehen und das würde ja auch, also ich glaube, da wird es irgendwie ganz, ganz viele Verknüpfungen geben. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht genau, wie man dann Mando reinbauen würde, wenn man es wieder Monster of the Week macht.
Ja.
Ehrlich gestanden. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann in der näheren Zukunft dann auch viele so Crossover-Sachen geben. Was ganz anderes, was ich mich frage, Ist aber jetzt, also abgesehen von der Theorie, wie es dann so mit Baby Yoda, also Grogu, weitergeht. Weil wir haben ja am Ende auch so einen Shot gesehen, wie er sozusagen diesen Mythosaurier unter Wasser so die Präsenz spürt. Und der Mythosaurier öffnet ja so sein Auge und so. Ob dann da es dazu noch eine Storyline irgendwie gibt, dass die beiden dann, dass dann Grogu, weiß ich nicht, noch auserwählter ist als auserwählt.
Sag mal, hab das nur ich so verstanden oder hat Grogu am Ende der Folge seinen ersten Satz gesagt?
Ich weiß ich nicht.
Also er hat doch so auf die Helme gezeigt und dann sowas vor sich hin, bla bla bla. Und dann sagt Mando, nee, das ist jemand anders. Erinnerst du dich?
Echt? Nicht. Also ich meine, ich habe das sehr früh morgens, also für mich Lisa-Zeit geguckt. Deswegen, ich habe es nicht so mitbekommen. Ich habe mich aber auch schon gefragt, eben, als wir über irgendwas geredet haben, ob das funktioniert, dass Grogu spricht. Weil wie weird ist es bitte? Stell dir vor, Grogu hat auf einmal so eine mega tiefe Stimme. Wie Alan Rickman oder so. Ja. Und das, also wir sind ja so daran gewöhnt, dass er so cute ist und so laut, ja, Laute von sich gibt. Ich weiß nicht, ob so ein sprechender Grogu, es wird super seltsam, sich dran zu gewöhnen.
Ja. Den Frosch mir geben, du musst. Keine Ahnung. Also.
Genau. Nee, habe ich nicht so mitbekommen, aber es kann auch sein, dass ich da gerade geblinzelt oder irgendwie was getrunken habe und deswegen sein erstes Wort nicht mitbekommen habe.
Oh Gott, vielleicht habe ich mich auch nur verhört. Ich glaube, das erste Wort, das erste Wort würden sie, glaube ich, auch größer zelebrieren als, genau, als so nebenher.
Das,
ja. Ja. Okay, also wir sind uns irgendwie nicht so ganz sicher, wie es weitergeht.
Aber Thrawn wird irgendwie rumthrawnen.
Rumthrawnen, aber ich habe so das Gefühl, es ist eher eine Ahsoka-Geschichte. Ich könnte natürlich mir vorstellen, dass sich Ahsoka irgendwie Hilfe holt bei Mando und bei den Mandalorianern. Aber das ist auch, glaube ich, eher was dann so am Horizont ist. Also das wird erstmal nicht passieren.
Ich habe gelesen, dass die Showrunner von Ahsoka gesagt haben, dass das so eine Geschichte wird, die direkt auf ein bestimmtes Ende oder ein bestimmtes Endgoal so zusteuert. Also da gibt es dann vielleicht nicht ganz so viele so eine Nebenquests oder so. Hm. Also es scheint so scheint auf jeden Fall sehr strukturiert, okay, zu sein.
Weil es ja auch das ist nämlich das, was ich eigentlich am Anfang der Folge sagen wollte, weil das ja alles auf den Film von Dave Filoni hinausläuft.
Genau.
Und da jetzt noch mal ganz kurz, das interessiert mich halt schon voll, also, aber auch jetzt nur, weil ich mich beruflich so sehr mit den Serien also beschäftigt habe, denn wenn man jetzt, also Ahsoka und Skeleton Crew und The Mandalorian, wenn man das alles gucken muss, nur um den Kinofilm zu verstehen, naja.
Ist so ein bisschen das Marvel-Problem dann ja wirklich wieder. Ja. Tja, oh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich weiß aber nicht mehr was, Mist. Können wir dann rausschneiden.
Ja. Dann, also ich bin nämlich dann auch schon jetzt am Ende. Also beziehungsweise ich könnte jetzt noch fragen, was meinst du? Freust du dich auf Staffel 4, The Mandalorian?
Ja, ich freue mich auf Staffel 4, auch wenn wir jetzt, wir waren ja wirklich ein bisschen negativer, wie du ja schon meinst, ist ja auch immer leider so ein Jobding, wenn man dann alles bis ins tiefste Detail analysiert, dann wer sucht, der findet und so. Aber ich mag halt, also ich mag Mando super gerne, ich mag Grogu super gerne, ich liebe Bo, ich finde es cool, dass wir mehr von den Mandalorianern sehen. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem Mandoverse und Star Wars generell weitergeht. Ja, ich freue mich vor allem jetzt durch die letzten beiden Folgen wieder. Meine Hype-Kurve ist wieder bergauf gegangen.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, ähnlich. Also ich freue mich auch auf Staffel 4 und jetzt nach dem ganzen Durcheinander bin ich tatsächlich auch so weit, dass ich sage, ich bin auch mit einer Planet of the Week Storyline zufrieden. Naja, wir müssen uns ja nur wieder 2 Jahre gedulden. Ne?
Ja, insofern. Kein Problem. Naja, gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wir zwischendurch gucken können.
Gott
vielleicht
sei
redet
Dank,
es
Gott
ein bisschen ab.
Ja.
Zum Glück.
Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Lisa. Ja, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone und den günstigen Frühjahr-Angeboten. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.